Das Westauto fährt auf der Grenzübergangsstelle Hirschberg ein. Konstanze hält die Luft an.
Passkontrolle.
Konstanzes Körper erstarrt. Sie hört ihr Herz pochen, schnell, fast rasend. Ob das an der Grenze jemand hören kann?
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Das Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, soll der Mann doch Schluss machen.
Heutzutage, dann fliegen sie zum Mond und überall, aber ja, ändert sich alles.
Young and Free. True Stories übers Jungsein in der DDR und heute. Hallo, herzlich willkommen zur allerersten Folge von Young and Free. In diesem Podcast Young and Free wollen wir darüber sprechen, wie es war, in der DDR jung zu sein und frei zu sein und eben auch, was das mit uns heute zu tun hat. Wir erzählen hier echte Geschichten von echten Menschen, True Stories also. Und gleich hier in der ersten Folge geht es um eine verbotene Liebe, die Liebe von Konstanze. Für die hat sie sogar die Flucht im Kofferraum eines Ford Taunus auf sich genommen, und zwar über die innerdeutsche Grenze. Ob die geklappt hat und wieso Flucht für Konstanze wirklich die einzige Möglichkeit war, das hört ihr jetzt. Mein Name ist Florian Prokop. Ich freue mich total, in dieser und in den nächsten 11 Folgen wahre Stories von Menschen zu erfahren, die eben für ihre Freiheit gekämpft haben. Und ich will auch wissen, was mussten sie für ihre Freiheit in Kauf nehmen? Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich wohne zwar jetzt in Berlin, aber geboren und aufgewachsen bin ich in Cottbus in Brandenburg. Ich kenne zwar diese DDR nicht aus eigenem Erleben, aber ich bin 1988 geboren. Ein Jahr später fiel die Mauer. Das müsst ihr euch schon mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Das Land, in dem ich geboren wurde, das gibt's einfach nicht mehr. Die DDR hat aber natürlich meine Eltern geprägt, meine Großeltern geprägt und durch die natürlich irgendwie auch mich. Aber zurück zum Thema. Ich habe ja gerade gesagt, frei sein in der DDR. Ist natürlich die Frage, geht das überhaupt? Weil die DDR, das war ja eine Diktatur. Aber natürlich, ich meine, auch vor 40, vor 50, vor 60 Jahren wollten junge Menschen sich ausprobieren. Sie wollten Platten und Kassetten tauschen, also neue Musik entdecken. Sie wollten in Clubs gehen. Sie wollten feiern, trinken, tanzen, Sex haben und sich verlieben. Wie geht das also zusammen? So ein paar Antworten auf diese Fragen, die liefern wir euch hoffentlich diese und in den nächsten 11 Folgen. Ich bin hier aber nicht allein. Mit dabei ist Janine Funke. Hallo Janine.
Hallo Flo.
Janine, du bist ja Historikerin und du kommst auch aus dem Osten, genau wie ich.
Genau, allerdings bin ich etwas südlicher geboren als du. Ich komme nämlich aus dem Erzgebirge und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber diese Region, die nennt man auch das Tal der Ahnungslosen. Da konnte man nämlich kein Westfernsehen empfangen.
Wobei du ungefähr ja das Gegenteil von ahnungslos bist, zumindest für mich. Du hast ja nicht nur die ganzen True Stories aufgedeckt, mit den Menschen gesprochen, die in der DDR jung waren und dann die Geschichten aufgeschrieben. Du wirst mir zum Glück auch mit deinem Fachwissen helfen, diese ganzen Geschichten einzuordnen und damit besser zu verstehen.
Genau, das werde ich auf jeden Fall versuchen. Als Historikerin ist mir an dieser Stelle auch noch wichtig zu sagen, dass diese ganzen Geschichten, die wir jetzt in den nächsten Folgen hören werden, auf Zeitzeuginnen-Interviews basieren. Das heißt, ich habe mit Menschen gesprochen, die eben in dieser Zeit gelebt haben und sich an ihre Jugend erinnern aus der heutigen Perspektive. Ich habe mir natürlich auch so andere langweilige Sachen angesehen, wie Archivdokumente, wissenschaftliche Arbeiten und sowas. Aber das, was wir gleich hören, das ist eine Nacherzählung. Und man kann natürlich nie so richtig genau sagen, was eine Person in der Vergangenheit gedacht hat. Und deswegen werden wir das Ganze natürlich so gut es geht einordnen.
Langweilig. Ich würde wahrscheinlich sagen, trocken ist es. Aber vielen Dank soweit, Janine. Kommen wir mal zu unserer ersten Geschichte. Und in der geht es um die Liebe. Die Frage, die sich in dieser Geschichte so ein bisschen stellt, ist, wie weit würdet ihr gehen, um mit der Liebe eures Lebens zusammen zu sein? Würdet ihr vielleicht eure Heimat verlassen? Würdet ihr vielleicht sogar aus eurer Heimat fliehen? Weil das sind genau die Fragen, die stellt sich die Hauptperson in unserer ersten Folge. Und das ist Konstanze. Wenn Konstanze heute jung wäre, vielleicht wäre sie Aktivistin und würde sich dann auf Instagram gegen Ungerechtigkeiten stark machen. Konstanze hat nämlich schon in ihrer Jugendzeit gemerkt, dass in ihrem Heimatland, in der DDR, richtig was schief läuft. Zum Beispiel, dass nicht über alles berichtet wird. und dass man seine Meinung nicht frei sagen kann. Zu Hause bei Constanze läuft Westfernsehen. Das ist eigentlich verboten und die Nachrichten, die sie dort sieht, die sind anders als das, was das DDR-Fernsehen zeigt. Und dann fängt Constanze an, Fragen zu stellen, aber alle um sie rum sagen zu ihr, Constanze, lass es lieber, halt den Mund, keine Fragen. Einmal, da kassiert sie sogar einen Schulverweis fast, weil sie immer wieder politische Fragen stellt, Nachrichten hinterfragt und verstehen will, was in der DDR eigentlich anders läuft. Und dann, kleiner Zeitsprung, Constanze ist 20 Jahre alt, sie verliebt sich im Urlaub in einen Westdeutschen. Und dann beschließt sie, sie muss fliehen.
21. Januar 1977. Apple verkauft gerade in den USA den ersten PC und in den Radiosendern der DDR läuft Deutschrock hoch und runter. Am späten Abend dieses Januartages liegt Constanze im Kofferraum eines Ford Taunus, der gerade von der Transitautobahn aus auf die Grenzübergangsstelle zusteuert. Der Ford Taunus ist das perfekte Fluchtauto. Klein, sportlich, schneller Motor. Constanzes kalte Hände umschlingen ihre Knie, die sie angewinkelt in die gelbe Winterjacke presst. Sie ist 23, mittelgroß, schlank, dunkelblonde Haare. Die Beine, um das Ersatzrad herumzuquetschen, mit dem sie sich den Kofferraum teilt, ist anstrengend. Vor 2 Stunden stand Constanze noch an der Autobahn, Kilometerstein 86 bei Dessau. Die Autobahn führt von West-Berlin nach Bayern. Die Nacht ist ohne Sterne, dunkel und kalt. Auf ihrem Weg zur Autobahn konnte sie keinen 2 Meter weit gucken. Eine Taschenlampe hat sie nicht dabei. Sie darf nicht gesehen werden. Im Arm nur eine kleine Handtasche. Pass, Portemonnaie, ein paar Zeugnisse, mehr nicht. Es ging alles ganz schnell. Das Auto hielt am Kilometerstein an. Constanze sprang aus ihrer Nische und öffnete die Beifahrertür. Hallo, sagte der Fahrer, und es wird alles gut gehen. Constanze nickte und kletterte nach hinten durch die Beifahrertür über die Rückbank in den Kofferraum. Das 3-türige Auto wurde extra umgebaut, damit man auch von vorn in den Kofferraum kommt. Im Dunkeln hat sie die Farbe des Autos nicht erkannt, nur das große B für West-Berlin auf dem Kennzeichen. Zu 99% wird das klappen. Es wird klappen, sagt sie sich in Dauerschleife. Sie weiß, entweder landet sie im Westen oder im Gefängnis. Im Kopf ist sie alles mehrmals durchgegangen. Der Fluchtplan ist gut, wasserdicht. Ihr Freund, der südlich von Stuttgart lebt, hatte sich an eine Fluchthilfeorganisation gewendet. Die haben alles organisiert. 25.000 D-Mark hat das gekostet. Geld gegen Freiheit. Es gibt keine Unterlagen, nichts Schriftliches. Niemand weiß von ihrem Plan, nicht mal ihre Mutter, mit der sie sich in Jena eine Wohnung teilt. Ich werde sie anrufen, sobald ich da bin, sagt sich Constanze immer wieder. Ihr altes Leben in der DDR lässt sie zurück. Gestern hat sie noch als Krankenschwester in der Kinderabteilung des Universitätsklinikums Yusuf Ibrahim in Jena gearbeitet, ihr eigenes Geld verdient. Morgen wird sie als Flüchtling in ein Auffanglager der Bundesrepublik gebracht werden. Drüben, im Westen. Dort will sie sich mit ihrem Freund ein neues Leben aufbauen. Mit ihrer großen Liebe. Sie werden neue Erinnerungen schaffen, Bilder machen, bummeln gehen und eine Wohnung einrichten. All das ist in diesem Moment im Kofferraum des PKWs zum Greifen nahe. Das Westauto fährt auf der Grenzübergangsstelle Hirschberg ein. Constanze hält die Luft an.
Passkontrolle.
Wie lange kann ein Mensch die Luft anhalten? Constanzes Körper erstarrt. Trotz der Kälte zittert sie nicht. Sie hört ihr Herz pochen, schnell, fast rasend. Wenn man die Luft anhält, trommelt das Herz noch lauter. Ob das an der Grenze jemand hören kann?
Puh, okay, ganz kurz mal Stopp. Ihr erfahrt gleich mehr darüber, ob es Constanze wirklich über die Grenze geschafft hat. Aber, Janine, ich muss das erstmal klarkriegen. Wenn ich mir vorstelle, Constanze ist im Kofferraum ihres Autos oder eines Autos und sie weiß, wenn sie mich finden, dann lande ich im Gefängnis. Das ist doch total krass. Ich meine, Constanze wollte einfach nur über die Grenze von Ost nach West. Sie wollte einfach nur aus der DDR ausreisen und das war ihr Verbrechen, ja?
Genau, also die DDR ohne offizielle Genehmigung zu verlassen, das war eine Straftat und die wurde auch wirklich richtig heftig geahndet. was Constanze hier macht, das ist vielleicht noch wichtig zu wissen, das nannte man umgangssprachlich Republikflucht.
Ich finde es so krass, ich kann mir das kaum vorstellen, weil ich habe meinen deutschen Pass, meinen gesamtdeutschen Pass und ich kann einfach überall hinreisen, in der EU sogar, ohne dass ich den Pass irgendwie zeigen muss, also ohne ein Visum. Das ist heute schon ein echt krasses Privileg.
Ja, definitiv. Im Strafgesetzbuch der DDR, da gab es sogar seit 1968 einen Paragraphen, der sagte, wer ohne Genehmigung ausreist, und jetzt kommt ein Zitat, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren rechnen. In schweren Fällen landete man auch bis zu 5 Jahre im Gefängnis. Und auch wenn man einfach nur eine Flucht plante, war das schon strafbar. Also man musste gar nicht an die Grenze fahren. So, die Planung war schon strafbar.
Und das ist ja auch nicht alles. Menschen wurden ja sogar erschossen, wenn sie versucht haben, in die Bundesrepublik zu kommen, ne?
Genau, also es gibt Forschungen, die zeigen, dass mindestens 140 Menschen allein an der Berliner Mauer gestorben sind. Viele davon wurden erschossen. Die Polizisten an den Grenzstationen der DDR, die hatten nämlich einen Schießbefehl.
Du musst mir das vielleicht nochmal erklären. Ich finde das immer so schwer zu verstehen. Es gibt die Berliner Mauer oder gab die Berliner Mauer, die trennte die Bundesrepublik Deutschland, die BRD, und die Deutsche Demokratische Republik, die DDR. Aber Berlin liegt ja mitten im Osten, im politischen Osten. Wie muss ich mir denn jetzt die Teilung des Landes genau vorstellen?
Na, es gab ja nicht nur die Berliner Mauer, die die DDR und die Bundesrepublik trennte, sondern auch schon seit den 50er Jahren so einen hohen Steckmetallzaun mit Stacheldraht obendrauf, so an der gesamten innerdeutschen Grenze lang. Das waren knapp 1400 Kilometer. Und der Bau der Berliner Mauer, der begann erst im August 1961. Das musst du dir so vorstellen. Berlin war das letzte Schlupfloch für die Menschen, die aus der DDR raus wollten. Mhm. Bis 1961 konnte man auch noch mit der S-Bahn von Ost-Berlin nach West-Berlin fahren. Das haben viele genutzt, um eben über Ost-Berlin und dann nach West-Berlin in die Bundesrepublik zu fliehen. Aber im Frühjahr und im Sommer 1961, da nahmen die Fluchtbewegungen so rapide zu, dass eben die DDR dann zu diesem radikalen Mittel des Mauerbaus griff.
Und dann konnten Menschen einfach nicht mehr ausreisen aus der DDR.
Genau. Dann wurde das immer schwieriger, die DDR zu verlassen. Das kann man auch an den Zahlen sehen. Also die Anzahl der gelungenen Fluchten nahm in den Folgejahren immer weiter ab.
Und wenn Menschen es in die Bundesrepublik geschafft haben, was passierte dann?
Ja, da musst du wissen, DDR-Bürgerinnen waren ja laut Grundgesetz der Bundesrepublik Deutsche. Also man musste keinen Asylantrag stellen. Sobald man es geschafft hat, also über die Grenze in die Bundesrepublik zu kommen, hatte man automatisch volle Staatsbürgerrechte. Nach der Flucht kam man dann erstmal in ein Notaufnahmelager, um den ganzen Papierkram zu erledigen oder auch erstmal, um überhaupt einen Ort zu haben, wo man wohnen kann. Du wohnst ja in Berlin, oder? Hast du gesagt?
Mhm, genau.
Da gibt es auch so ein Aufnahmelager, genau, in Berlin-Marienfelde. Das kannst du heute besuchen, um auch mehr über Flucht und Ausreise im geteilten Deutschland zu erfahren.
Also, kurzes Takeaway von mir. Es war illegal, ohne Genehmigung aus der DDR in die Bundesrepublik zu reisen oder eben auszuwandern. Und wenn man es aber schaffte zu fliehen, dann war man in der Bundesrepublik ganz normaler Bundesbürger, ganz normale Bundesbürgerin und konnte sich ein neues Leben aufbauen.
Genau.
So, zurück zu Constanze. Ihr habt ja gerade gehört, sie hat einen Fluchtversuch gestartet und ich habe schon gesagt, aus Liebe. Aber wie hat sie denn ihre große Liebe überhaupt kennengelernt? Der Klassiker im Urlaub.
15. September 1975. Constanze ist 20 Jahre alt, als sich an diesem Spätsommertag Menschen von der Eingangshalle auf die Gleise des Dresdner Hauptbahnhofs drängen. Heute fährt ein besonderer Zug ab. Mit dem Turex ins Freundesland steht auf den blau-roten Broschüren, die an den Ticketverkaufsstellen ausliegen. Constanze hat die Reise im Reisebüro der DDR gebucht. Dort gibt es ein Kontingent für Auslandsreisen. Nicht jeder bekommt einen Platz. Constanze hat sich 3 Wochen Zeit für eine Urlaubsreise freigeschaufelt. Viel Auswahl gab es nicht. Wohin es am Ende geht, das war Constanze egal. Ein paar Wochen später hatte sie die Zusage in der Hand. Der Turex, dieser internationale Schnellzug der DDR, fährt heute in den Süden. Schlafwagen, Liegewagen und Speisewagen reihen sich aneinander. In einem der Schlafwagen hat das Reisebüro einen Platz für Constanze reserviert. Mit ihr reist eine Freundin. Sie ist eine Kollegin von der Arbeit, 5 Jahre älter. Constanzes Freundin musste nicht so lange auf die Genehmigung der Reise warten, auch nicht auf das Visum. Wie das sein kann,
Darüber macht sich Constanze gerade keine Gedanken. Sie ist froh über die Reisebegleitung. Das erste Mal so weit weg in den Urlaub. Viele ihrer Freundinnen haben schon Kinder, sind verheiratet. Constanze ist anders. Sie will die Freiheit genießen und Leute kennenlernen. Hätte sie geahnt, für wen ihre Freundin damals gearbeitet hatte? Vielleicht wäre alles anders gekommen. An der Zugtür wird ihr Pass und ihr Auslandsvisum kontrolliert. Dann suchen sich die beiden Frauen ihre Plätze. Constanze lässt sich auf das weiche Polster des Sitzes fallen. Den kann man für die Nacht zu einer Schlafliege umfunktionieren. Dass sie jetzt wirklich in diesem Zug sitzt und die Reise, dieses Abenteuer startet, bedeutet ihr viel. Endlich mal rauskommen. Nach einem ersten Stopp in Bad Schandau geht es über die Grenze der Tschechoslowakei vorbei an den ungarischen Tourismusorten weiter durch Rumänien. Endstation? Varna, Bulgarien. Eine Hafenstadt am Meer, fast 2000 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Constanze schließt die Augen und denkt an türkisblaues Meer und lange Sandstrände. An Tage, an denen nur die Sonne scheint. Sie hat Bilder von der Schwarzmeerküste im Fernsehen gesehen. Würde das in echt genauso schön sein? 2 Tage braucht der Zug, bis er morgens in den Hauptbahnhof von Varna einfährt. Der Bahnhof ist direkt am Hafen, mit Blick aufs Meer. Das Wasser tatsächlich türkisblau. Die Sonne scheint. Es sieht genauso aus wie im Fernsehen, nur noch besser. Aber Constanze und ihre Freundin sind noch nicht am Ziel. Ihr Hotel liegt in Nessebar, etwa 100 Kilometer südlich von Varna. Eine Busanbindung hat das Reisebüro nicht gebucht. Da trampen die beiden kurzerhand. Ob das gefährlich sein könnte, darüber macht sich Constanze keine Gedanken. Mit einem klapprigen bulgarischen Kleinlaster geht es in den Süden. Einen Tag später ist sie da, in Nessebar. Die Luft riecht nach Meer. Frisch, salzig. Der kleine Ort ist voller Menschen. Reisegruppen überall. Das blaue Logo mit der Aufschrift NUR kennt Constanze aus dem Westfernsehen. Neckermann macht's möglich. Hier sind also auch Touristen aus der Bundesrepublik. Die haben eigene Hotels, da gibt es alles. Freizeitangebote, Essen und eigene Hotelzimmer. Constanze und ihre Freundin dagegen kommen in einer Pension unter und teilen sich das Zimmer mit 2 Menschen, die sie noch nie gesehen haben. Egal. Hauptsache Urlaub. Constanze verbringt die ersten Tage am Strand. Ihre Freundin ist nicht dabei, die macht ihr eigenes Ding. Der Sand ist weich, golden, das Meer warm. Direkt am Wasser gibt es ein altes Boot, umgebaut zu einem Restaurant und einer Disco. Constanze ist dort die beste Soljanka ihres Lebens. Sie ist kontaktfreudig, lernt Menschen kennen. Besonders aus den Neckermann-Reisegruppen der Bundesrepublik. An einem dieser Abende kommt sie mit einem jungen Mann ins Gespräch. Ein paar Jahre älter. Oh, du bist aus der DDR? Fragt er. Und du aus dem Westen? Warum bist du hier im Urlaub? Fragt Constanze zurück. Er sieht gut aus, ist groß, mit dunkelbraunen längeren Haaren, trägt Schlaghosen und ein Poloshirt. Ich wollte mal sehen, wie es ist, im Ostblock Urlaub zu machen, scherzt er. Für dich billig und für mich teuer und nur mit Visum möglich, kontert Constanze. Beide lachen. Sie reden die ganze Nacht über den Osten, den Westen. Sie essen gemeinsam, trinken bulgarischen Wein und tanzen. Stunden vergehen. Sie verabreden sich für den nächsten Tag. Er lädt sie auf einen Ausflug ein. Es geht in die Berge, gemeinsam mit den anderen Reisenden der Neckermann-Reisegruppe. Sie trinken Anis-Schnaps, während sie ums Lagerfeuer tanzen und sich immer näher kommen. Es folgen viele solcher Ausflüge. Abends kommt Constanze erst spät nach Nessebar zurück. Manchmal übernachtet sie bei ihm im Hotel. Sie essen gemeinsam im Hotelrestaurant mit Blick aufs Meer. Er ist belesen. Constanze verschlingt die Spiegel- und Sternmagazine, die er dabei hat und die sie in der DDR nie bekommen würde. DDR, Idylle hinterm Todesstreifen, heißt ein Artikel im Spiegel. Sie reden über Politik, darüber, wie sie die DDR sieht. Und Constanze fühlt sie, die Freiheit, so zu sein, wie sie ist. Die Leichtigkeit, über alles reden zu können. Doch unterbewusst kommt die Sorge doch wieder. Den DDR-Reisenden ist es nicht erlaubt, in Neckermann-Hotels zu übernachten. Was, wenn jemand etwas merkt? Constanze entscheidet irgendwann, doch nachts neben ihrer Freundin zu schlafen, zur Sicherheit. Ob er ihre große Liebe ist? Jedenfalls ist alles aufregend, zwischen beiden eine angenehme Spannung, eine Zuneigung, ein erstes Verliebtsein. Auch wenn sich die Stunden wie Jahre anfühlen, kommt irgendwann der Tag des Abschieds. Die Realität verwandelt das Glücksgefühl in Trauer. Werden wir uns wiedersehen? Die beiden tauschen Telefonnummern aus und Adressen. Es soll weitergehen, das wissen beide. Irgendwie. Nach 2 Wochen in Bulgarien ist jetzt eine Mauer zwischen ihnen. Die Mauer, die die DDR von der Bundesrepublik trennt und aus Deutschland 2 Staaten macht. Mit Menschen, die zwar die gleiche Sprache sprechen, aber in 2 komplett unterschiedlichen Systemen leben. Hat ihre Liebe eine Chance?
Spannend. Also ich meine, so ein Urlaubsflirt, den kennen wir wahrscheinlich alle. Da weiß man auch nie so richtig, wie es weitergeht, wenn man wieder zu Hause ist. Jetzt ist es bei Constante so, sie konnte ihn ja gar nicht direkt kontaktieren. Janine, konnten Sie sich denn besuchen?
Puh, also das Ganze wird jetzt auf mehreren Ebenen echt kompliziert. Ich versuche das mal so ein bisschen aufzuschlüsseln. Also der erste wichtige Punkt ist, Constanze konnte nicht einfach in die Bundesrepublik reisen, um ihren Freund zu besuchen. Also selbst für einen kurzen Besuch muss sie einen Antrag für ein Visum stellen und begründen, warum sie denn in die BRD reisen will. Und diese Anträge, die wurden eigentlich nur genehmigt, wenn es sich um dringende Familienangelegenheiten handelt, also eine Geburt oder eine Hochzeit oder ein Todesfall oder sowas. Was die beiden aber machen könnten, ist, sich wieder in einem Drittland zu treffen, in das Constanze leichter einreisen kann, zum Beispiel Tschechoslowakei.
Und wie ist es mit Telefonieren oder Briefe schreiben? Ging das?
Ja, also das war einfacher möglich. Post, die zwischen Ost und West hin und her ging, die wurde natürlich aber geöffnet und gelesen. Da gab es sogar so spezielle Geräte, um Briefe automatisch zu öffnen und wieder zu schließen, das Ganze effizienter zu machen. Aber die konnten so in Kontakt bleiben.
Okay, Sie haben Nummern ausgetauscht, aber ich weiß, kombiniere, in den 70ern gab es kein WhatsApp, ne? Aber Kabeltelefon, das gab's.
Ja, in der BRD, da hatte in dieser Zeit schon eigentlich nahezu jeder Privathaushalt ein Kabeltelefon, aber in der DDR war das ein bisschen anders. Ah. Anfang der 70er Jahre hatten nur ungefähr 4% einen eigenen Privatanschluss. Oftmals gab es auch nur so ein Telefon im Dorf oder im Stadtteil. Kompliziert.
Krass, kann ich mir auch nicht mehr vorstellen. Ja, aber man konnte da dann anrufen trotzdem?
Ja, aber die Kabelverbindung in die Bundesrepublik, die musste manuell hergestellt werden. Das kann man sich wirklich wahrscheinlich heute nicht mehr vorstellen. Also da saß eine Person im Postamt, meistens eine Frau, und hat dann das Telefonat durchgestellt. Und das musste man noch anmelden. Und bis man dann wirklich den anderen gehört hat, das konnte einige Stunden dauern. Also war sehr mühselig.
Das klingt so anstrengend. Und vor allem unter diesen Bedingungen eine Beziehung aufzubauen. Haben das die beiden geschafft? Wie haben sie das angestellt?
Also sie haben auf jeden Fall nichts unversucht gelassen. Constanze meinte übrigens zu mir, dass es ihr dann richtig die Sprache verschlagen hatte, als sie dann ihren Freund am Telefon gehört hat. Also einfach, weil sie so lange gewartet haben und dann wurde plötzlich die Verbindung hergestellt und man hat den anderen gehört. War total verrückt.
Oh, das glaube ich. Und dann haben sie sich auch getroffen?
Genau, sie haben zum Beispiel Urlaub zusammen gemacht in der damaligen Tschechoslowakei. Allerdings standen sie da auch schon unter Beobachtung.
Unter Beobachtung? Woher wusste sie das, dass sie unter Beobachtung stand?
Ja, sie hat ihre Stasi-Akte eingesehen.
Die Stasi-Akte, das ist die Dokumentation des Ministeriums für Staatssicherheit, also der Geheimpolizei der DDR. Und diese Dokumentation wurde über viele Menschen in Ost- und sogar auch in Westdeutschland angelegt, ne?
Genau, und darin, also in ihrer Akte, findet man zum Beispiel eine genaue Auflistung all der Ausflüge, die im Urlaub gemacht haben und einiges mehr, sehr viel mehr.
Das heißt, die Stasi wusste damals schon, Constanze hat einen Freund in der BRD und sie wollte verhindern, dass sich beide treffen.
Genau, und wahrscheinlich hat man auch schon vermutet, dass Constanze versuchen wird, die DDR zu verlassen. Aber diese ganze Geschichte, die wird noch dramatischer. Erinnerst du dich an die Freundin von Constanze im Bulgarien-Urlaub?
Oh nein, ja.
Die war nämlich ein IM, also eine inoffizielle Mitarbeiterin der Staatssicherheit. Das Ministerium für Staatssicherheit, das hat nämlich mit dem Reisebüro der DDR zusammengearbeitet und die IMs, also die Spione, die in diesen Urlaubsgebieten wie in Nessebar eingesetzt wurden, die hatten die Aufgabe herauszufinden, wer zum Beispiel plant, über so eine Reise die DDR zu verlassen.
Das macht mich so traurig. Die eigene Freundin ist ein Spion. Das ist so abgefahren. Wusste Constanze zu der Zeit eigentlich, dass sie unter Beobachtung steht?
Also heute sagt sie, dass sie das vermutet hat. Also sie hat wohl auch mit ihrem Freund am Telefon gescherzt, dass die Stasi jetzt ruhig mithören kann und sowas.
Ich habe mal gelesen, die Stasi hatte 500.000 inoffizielle Mitarbeiter. Stimmt das?
Mitte der 1970er Jahre, da gab es auch besonders viele IMs.
Kommen wir mal zurück zu Constanze und ihrem Freund. Wie ging es denn bei den beiden weiter?
Bei denen wird es immer schwieriger. Sie sind dann nicht mehr gemeinsam ins Ausland gefahren, sondern haben sich in Ostberlin getroffen. Ihr Freund konnte nämlich über ein Tagesvisum nach Ostberlin einreisen. Und Constanze hatte eine Schwester, die wohnt in Ostberlin. Das heißt, das war einigermaßen unauffällig. Und bei diesen Treffen haben sie eben auch besprochen, dass Constanze jetzt so einen Antrag stellt, um eben dauerhaft die DDR zu verlassen. Das nennt man im Behördensprech Familienzusammenführung. Sie haben sich sogar verlobt, damit das auch funktionieren kann.
Okay, Familienzusammenführung. Wie lief das ab? Gab es dann Verfahren?
Nein, das ist auch das Problem. Es gab nämlich keine Rechtsgrundlage.
Moment, du hast doch gerade gesagt, sie hat einen Antrag gestellt.
Ja, das ist super kompliziert. Also sie hat einen formlosen Brief geschrieben und eben gebeten, die DDR dauerhaft zu verlassen. Und diese Anträge, müssen wir eigentlich in Anführungszeichen schreiben, die wurden auch manchmal genehmigt. Das Problem war, man wusste nicht, ob dieser Antrag genehmigt wird oder nicht. Und man wusste auch nicht, wann der genehmigt wird. Und das andere ist, wenn man so einen Antrag stellt, da war man natürlich direkt verdächtig, weil das war formal illegal.
Okay, lass mich raten. Und Constanze ging es natürlich auch so.
Genau. Ihr Antrag wurde direkt als illegal eingestuft. Das nannte man rechtswidriges Ersuchen und auch abgelehnt. Constanze hat man dann auch gedroht. Sie soll lieber nicht nochmal versuchen, so einen Antrag zu stellen. Sie war eben jung und gebildet und diese Gruppe von Menschen, die wollte man eben nicht rauslassen aus der DDR. Das heißt, das Ganze wurde immer aussichtsloser für Constanze.
Naja, klar, dass dann nur noch eine Option bleibt. Flucht. Okay, wir wissen, eine Beziehung unter solchen Bedingungen zu führen, ist super kompliziert gewesen, aber hat wenigstens die Flucht funktioniert. Wir machen mal kurz einen Sprung zurück. Ihr erinnert euch, Constanze liegt im Kofferraum des Autos an der Grenze.
21. Januar 1977.
Passkontrolle.
Constanze liegt immer noch im Kofferraum des Fluchtautos und hält die Luft an. Die Fahrertür öffnet sich. Der Kurier, der sie in den Westen bringen soll, steigt aus. Sie hört, wie sich der Fahrer vom Auto entfernt. Dann hört sie Schritte neben dem Kofferraum. Hunde tapsen. Sie weiß, die Hunde könnten sie aufspüren. Sie schnüffeln. Aber die Hunde schlagen nicht an. Wieder Schritte. Die Grenzbeamten entfernen sich. Constanze holt einmal Tiefluft. Ganz sicher fahren sie jetzt weiter. Plötzlich ruckelt jemand an der Kofferraumtür. Ganz leicht. Constanze öffnet ein Auge, sieht einen kleinen Schlitz, durch den das Licht der Grenzlaternen in den Kofferraum fällt. Es sind nur wenige Zentimeter, vielleicht 2, 3. Sie sieht etwas Metallenes den Kofferraumdeckel anheben. Vielleicht eine Brechstange? Constanze weiß, dass Autos mit Westkennzeichen an der Grenze nicht ohne Verdacht durchsucht werden dürfen. Darum ist der Plan auch so wasserdicht. Das hatte auch die Fluchthilfeorganisation versichert. Der Kurier hat lückenlose Papiere. Nichts deutet auf eine Flucht hin. Eine unheimliche Stille überfällt diesen Moment, in dem Constanzes Gedanken ruhig sind und gleichzeitig rasen. Hunde bellen? Tausende Gedanken schießen Constanze durch den Kopf, aber keinen davon kann sie richtig einfangen. Warum bellen die Hunde? Ist hier noch ein anderes Auto? Wieder Schritte. Wahrscheinlich der Kurier. Fahren wir jetzt weiter?
Kofferraum öffnen, schreien die Grenzbeamten.
Constanze bleibt ruhig liegen. Zusammengerollt wie ein Baby. Ein Schlüssel dreht sich. Die Kofferraumklappe wird angehoben. Es ist schiefgegangen, denkt Constanze. Absolut schiefgegangen. Sie bleibt ruhig liegen. Fragt sich, was jetzt passiert.
Liegen bleiben, schreit ein Grenzbeamter.
Sie kommen näher.
Aussteigen!
Constanze stützt sich auf ihre Hände und zieht sich nach oben. Sie blickt in die Gesichter der jungen Männer, die bewaffnet und in Uniform vor ihr stehen.
Wahrscheinlich ist es das erste Mal, dass sie jemanden im Kofferraum finden, der flüchten will. Denkt Constanze. Ihr Blick ist starr und selbstbewusst zugleich. Einer der Grenzbeamten macht ein Foto. Sie blickt den Grenzbeamten direkt in die Augen. Sie schauen zurück. Junge Männer, genauso alt wie Constanze. Dann blickt sie in den Lauf eines Maschinengewehrs. Ihr Kurier schaut sie entgeistert an und beobachtet, wie Constanze aus dem Kofferraum klettert. Sie stehen neben dem Fluchtauto wie Verbrecher. Constanze rechts, er links. Sie schaut zu ihm. Noch ein Foto. Schiefgegangen, sagt Constanze. Dann wird sie abgeführt.
Ich wünschte, es wäre anders, aber diese Geschichte hat kein Happy End. Beziehungsweise nicht sofort, der Reihe nach. Nach der Festnahme wird Constanze direkt in Untersuchungshaft gesteckt. Janine, wie hat denn ihre Familie von der gescheiterten Flucht erfahren?
Am nächsten Tag durchsuchte die Polizei die Wohnung der beiden, also der Mutter und von die Wohnung von Constanze. Die haben ja zusammen gewohnt. Und ihre Mutter erfuhr dann auch, dass Constanze versuchte zu fliehen. Allerdings wusste sie nicht, ob diese Flucht geklappt hat und wo Constanze genau ist. Man hat ihre Mutter ganze 2 Wochen im Dunkeln gelassen.
Und Constanzes Freund wusste auch nichts, oder?
Genau, der hatte ja nur Kontakt zu Constanzes Mutter. Also der wusste auch nichts.
Okay, wie ging es denn mit Constanze weiter?
Die kam erstmal 5 Monate in Untersuchungshaft und dann wurde sie zu 3 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Sie kam ins Frauengefängnis Hoheneck in Sachsen. Die Jahre der Haft haben sie auch schwer traumatisiert. Also sie hat mir viele Details erzählt, zum Beispiel, dass sie mit 48 anderen Frauen in einer Zelle saß. Sie hatte nur 1/2 Stunde Freigang am Tag und hat kaum geschlafen. Ihre Periode fiel aus durch diesen ganzen Stress. Es gibt auch einen Kurzfilm zu Hoheneck, der heißt Kaputt. Der fasst ganz gut zusammen, was den Frauen dort wirklich Schreckliches passiert ist.
Wenn ihr diesen Kurzfilm sehen wollt, den verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und übrigens das Foto, das der Grenzbeamte von Constanze gemacht hat, das könnt ihr euch auch anschauen und zwar auf youngandfree.de, unserer Webseite. Janine, hatte Constanze Kontakt zu ihrer Familie oder zu ihrem Freund in der Zeit der Haft?
Ja, also sie durfte alle 3 Monate für kurze Zeit Besuch empfangen und da kam ihre Mutter. Natürlich konnten sie da auch nicht offen sprechen, aber Constanze hat erzählt, dass diese Besuche sie gestärkt haben. Ihren Freund durfte sie natürlich nicht sehen, aber sie konnten sich Briefe schreiben. Constanze hat mir auch im Gespräch mehrmals gesagt, dass sie ein total schlechtes Gewissen hatte, ihrer Familie und eben auch ihrem Freund solche Sorgen zu bereiten. Der Freund hat übrigens alles versucht, sie aus dem Gefängnis zu bekommen. Constanze sagt heute auch, dass diese Zeit ihre Liebe unheimlich gestärkt hat, was ich echt, echt auch spannend finde.
Ja, es ist so interessant oder auch spannend, wie es ist, unter diesen Umständen eine Liebe aufzubauen, ne? Man weiß nie, sehe ich den anderen wieder, man hat kaum Kontakt, man hat vor allem keinen Alltag zusammen. Wie hat denn ihr Freund versucht, sie aus dem Gefängnis zu bekommen? Gab es da überhaupt eine Chance, Janine?
Ja, die gab es nämlich über einen sogenannten Freikauf. Die Bundesrepublik hat DDR-Häftlinge freigekauft, die zum Beispiel wegen Republikflucht im Gefängnis saßen oder die bei der Flucht geholfen haben. Es wurden über 33.000 Personen seit 1963 über diesen Weg freigekauft für durchschnittlich 40.000 D-Mark, später sogar 100.000 D-Mark. Und eine von diesen war auch Constanze. Ihr Name stand auf so einer Liste und das war am Ende auch eigentlich ihre einzige Chance, rauszukommen. Und irgendwann war es dann auch soweit.
Oh Mann, das muss man sich mal vorstellen. Deine Freiheit hat plötzlich einen Geldwert und zwar 40.000 Westmark, die an die DDR bezahlt werden. Dann muss ja der Tag des Freikaufs echt ein emotionaler Tag gewesen sein für sie, oder?
Ja, auf jeden Fall. Als der Tag dann kam, hatte sie gerade mal 10 Minuten Zeit, alle Sachen zusammenzupacken und dann ging es nach Chemnitz in ein Zwischengefängnis und dann nach 2 Wochen saß sie auch endlich in so einem Mercedes-Bus, der sie in die Bundesrepublik gefahren hat. Sie kam dann in das Bundesnotaufnahmelager Gießen und da wartete dann schon ein Anwalt auf sie. Und das Schönste, am gleichen Tag hat sie auch ihrem Freund nach dieser richtig krass langen Zeit zum ersten Mal wiedergesehen.
Oh Mann, das ist voll der Gänsehautmoment. Was war denn das Erste, was die beiden zusammen gemacht haben?
Sie sind in den Urlaub gefahren, nämlich nach Ibiza.
Wow, okay, dann haben wir zum Glück doch ein Happy End.
Ja, ein bisschen auf jeden Fall schon. Obwohl natürlich das Trauma der Gefangenschaft schwer wiegt. Constanze ist heute 67 Jahre alt und hat erst viele Jahre später das Ganze aufgearbeitet. Heute hilft sie übrigens anderen Frauen, die in der DDR in Gefangenschaft waren, über diese Erlebnisse zu reden. Und sie macht auch ihr Schicksal öffentlich, damit wir heute die Chance haben, darüber zu sprechen, wie es den Menschen ging in einer Diktatur, wie die DDR eben eine war.
Ja, und genau das haben wir heute gemacht. Vielen Dank für diese sehr emotionale Geschichte, Janine. Ich finde das so krass. Wir können heute mit einem deutschen Pass quasi überall hinreisen. Auf die ganze Welt. Und das ist echt eine Errungenschaft. Das ist ein Privileg. Also ich meine, wir können auswandern, wir können wieder zurückkommen, wir können sagen, was wir wollen. Und gleichzeitig, sehr viele Menschen auf der Welt können das heute immer noch nicht. Da brauchen wir gar nicht so weit in die Geschichte zu schauen, um Menschen zu treffen, die dieses Privileg nicht hatten oder die sich diese Freiheiten hart erkämpfen mussten und immer noch müssen. Was auch für mich klar wurde, ist, was für eine Errungenschaft es ist, frei zu reisen, ne? Sich frei zu äußern und eine Liebesbeziehung aufzubauen zu den Menschen, denen man liebt, egal wer es ist, egal wo er ist. In den nächsten Folgen werden wir übrigens noch die Geschichte zum Beispiel von Fernando Camupeta hören. Der ist als junger Mann aus Mosambik nach Chemnitz gekommen und hat dort in einer Baumwollspinnerei gearbeitet. Und wir hören die Geschichte von Mario Röllig, der hat sich in der DDR als schwul geoutet. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich total freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn euren FreundInnen empfehlt, uns eine gute Social-Media-Bewertung gebt, alle diese Sachen, ihr wisst schon. Und neben unserer Seite youngandfree.de sind wir übrigens auch auf Social Media, also folgt uns am besten auf unserem Insta-Kanal, der heißt youngandfree_truestories. Ich bin raus für heute. Mein Name ist Florian Prokop. Tschüss. Young and Free. True Stories übers Jungsein in der DDR und heute. Ein Podcast der Kooperative Berlin, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Bundesprogramm Jugend erinnert und unterstützt von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.